Hallo und ein herzliches Willkommen in einer neuen Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass du mit dabei bist. Wie immer am Anfang der Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir über Underlyings sprechen, dann sind wir zumindest indirekt daran beteiligt über Konstrukte wie den MSCI World oder ähnliche. Und wenn wir direkt beteiligt sind, dann sagen wir es auf jeden Fall dazu. In diesem Sinne, Dominik, zum Wohl, mein Freund.
Tschüss, mein Lieber.
Freut mich, dass wir wieder gegeneinander, ja, wir sind uns in Klagenfurt auch gegenüber gesessen. Klagenfurt ist gleich das richtige Stichwort.
Absolut, wir waren unterwegs, wir zwei.
Wir waren unterwegs und wir haben wirklich eine Podcast-Folge aufgenommen und sind dann draufgekommen am Ende der Podcast-Folge, dass uns die Technik im Stich gelassen hat.
Ja.
Und wir hoffen, dass es heute nicht passiert.
Deshalb haben wir heute doppelt und dreifach getestet vorab, ja, dass auch alles wirklich funktioniert und wir diese Folge endlich wieder auf den Weg bringen nach einer Woche Abstinenz. Thomas, was haben wir in Klagenfurt gemacht? Möchtest du kurz ein bisschen ausholen?
Ja, wir haben in Klagenfurt ein neues Projekt. Also wir waren schon, muss man dazu sagen, schon einmal in Villach und haben dort wir sind nach Villach gefahren und haben eigentlich nicht gewusst, was wir machen. Wir sind aus Villach weggefahren, beziehungsweise dann im Nachgang aus Salzburg weggefahren und haben dann gewusst, was wir tun wollen.
Ja.
Haben das dann in der Zwischenzeit zwischen den beiden Terminen erarbeitet ein bisschen und sind dann haben uns noch einmal 3 Tage in Klagenfurt eingesperrt, um Marketingkonzept zu erstellen, um das Projekt nochmal im Detail durchzubesprechen, um nochmal genauere Punkte zu planen. Ja, und Trommelwirbel.
Es ist soweit. Also wir haben es jetzt wirklich auf Schiene gebracht. Es sind die letzten Termine fixiert. Und genau, was wird's, Thomas?
Ja, es wird heißen, eine Stunde Freiheit. Ja, und eine Stunde Freiheit bedeutet nichts anderes, als dass du möglicherweise dich auch eine Stunde pro Tag, beziehungsweise vielleicht 5 Stunden pro Woche, mit dem Thema finanzielle Freiheit beschäftigen solltest. Und wir haben da was ganz, ganz Großartiges geplant. Wir wollen nämlich, und das ist das große Ziel, die größte deutschsprachige Community in diesem Zusammenhang mit finanzieller Freiheit bauen. Wir haben da, Dominik, glaube ich, 20, 25 Hubs jetzt schon, die sich mit allen vielschichtigen Themen von finanzieller Freiheit beschäftigen. Also da geht es um Kapitalmärkte, da geht es aber auch um Immobilien und viele, viele andere Punkte. Also wir wollen da wirklich alle abholen und es wird ein großartiges Projekt. Es wird wirklich ein Projekt, wo so viel Mehrwert drinnen ist. Das wird sensationell. Also ich bin jetzt schon davon überzeugt.
Ich auch, absolut. Also es war für mich schon ein sehr großer, langer Wunsch, dass man da quasi so einen One-Stop-Shop generieren kann, wo viele gescheite Köpfe zusammenkommen und quasi ihr Wissen preisgeben. Ich habe den Wunsch schon sehr lange, weil ich den Weg der finanziellen Freiheit sehr, sehr lange ganz alleine gegangen bin, weil in meinem Umfeld hat sich da irgendwie niemand dafür interessiert, konnte mich halt mit wenigen Leuten oder niemandem darüber austauschen, zumindest auf einem Level, das mich halt dann weiterbringt. Und ich habe mich da immer nach einer Community gesehen. Das habe ich damals nicht gehabt, oder Mentoren zum Beispiel. Und das wollen wir etablieren. Wir wollen da wirklich auch Coaches, Mentoren haben, die dir bei deinem Weg helfen. Sei es jetzt bei einem Weg als Trader, Daytrading, Swingtrading oder bei verschiedenen Trading-Strategien sogar, sei es beim Investieren, beim Langfristigen mit ETF-Strategien, sei es im Immobilienbusiness oder auch Thema Versicherungen sind bei uns ein Thema, genauso wie körperliche Themen wie Atemtechniken und so weiter, haben wir auch einen Coach dabei, Fitness ist ein Thema, Ernährung. Wir sind da wirklich ganz breit aufgestellt, es sind sogar, muss ich dich korrigieren, Thomas, fast 40 Hubs mittlerweile, weil wir fast doppelt besetzt sind, 20 plus Coaches, beziehungsweise Hub-Experts, wie wir sie nennen, die da ongeboardet haben, die wir gerade im Onboarding sind. Und genau, wir werden ab Anfang Jänner 2026 unsere Pforten öffnen und da haben wir dann auch ein wirklich tolles Angebot, dass man sich da mal gratis umschauen kann. Thomas, willst du da kurz was erzählen?
Ja, gratis ist es nicht. Es kostet einen sensationellen Betrag von 1 Euro.
Entschuldigung.
Für den Start mal. Da kann man sich ja auf jeden Fall ein Quartal mal austoben da drin und kann dann mal schauen, ist das überhaupt was für einen oder nicht. Und wir haben da wirklich Top-Experten schon jetzt on board. Wir haben noch ein paar Gespräche offen, wo wir wirklich mit guten Leuten reden, die wirklich schon bewiesen haben, dass sie in ihren Hubs tatsächlich Experten sind, dass sie da was aufgebaut haben, dass sie wirklich ein massives Wissen haben. Und das ist natürlich etwas, was grandios ist und was extrem viel Mehrwert stiften wird. Ziel ist es jetzt nicht unbedingt, den nächsten Kurs dazu zu bauen, sondern Ziel ist es einfach, dass du dich austauschen kannst, dass du dort Fragen stellen kannst, dass du dort einfach dich mit anderen vernetzen kannst, die ähnliche Themen haben wie du, weil mir ist es ja genauso gegangen wie dir, Dominik. Also wenig Ansprache in meinem privaten Umfeld zu dem Thema gehabt und genau das wollen wir ändern. Wir wollen einfach eine Community schaffen, die wirklich geil wird, die wirklich cool wird. Wir werden das Ganze im ersten Schritt mal online machen, wollen aber dann auch den Schritt offline gehen und vielleicht zu den Live-Events kannst du noch ein bisschen was sagen.
Genau, es wird Live-Events geben. Auf der einen Schiene mal online, also wir werden Live-Calls machen, wo wir dann wirklich, wo jeder Hub-Expert dann auch wirklich Live-Calls macht. Ich werde einen Weekly-Call machen, wo ich jede Woche wahrscheinlich am Freitag die Community zusammenhole, update. Das wird so ein Come-and-Go Thema werden, wo halt verschiedene Hub-Experts reinjoinen und mit mir die Woche gemeinsam reflektieren, die Community zusammenkommt, im Chat auch Fragen stellen kann und so weiter, wo wir gerade jede Woche begleitend mit kommentieren, wo sehen wir in den verschiedenen Branchen auch die Fallstricke oder wie sehen wir die Zukunft weiter. Und so werden wir uns als Community austauschen, weiterbilden und voranschreiten. Und dann wird es aber auch noch offline wirklich was geben, wo wir sagen, wir wollen die Community wirklich live zusammenholen, also in persona, und da wird es dann ganz coole Sachen geben. Wir haben da Sachen wie Eisbaden zum Beispiel am Programm mit geführtem Mentaltraining, Atemtechniken kombiniert. Wir haben so Sachen wie Trading in Mallorca zum Beispiel. Das sind aber dann Themen, die werden alle noch später besprochen. Und genau, auf das freue ich mich auch schon sehr, dass man dann die Gesichter hinter den Accounts auch richtig kennenlernt, dass man da auf persönlicher Ebene zusammenwächst. Und ich denke, das ist ein Mehrwert für alle.
Absolut. Und das wird alles spannend, wenn du dazu am Laufenden bleiben willst. Und wenn du sagst, hey, das interessiert mich, ich schaue mir das auf alle Fälle mal an. Die Warteliste ist jetzt schon eröffnet. Wir werden dich da ab und zu auch mit Infos dann so spätestens ab Anfang Dezember versorgen. Und wie gesagt, im Januar geht's dann los. Du kannst dich gerne eintragen. Den Link schmeißen wir in die Shownotes. einestundefreiheit.com oder eine-stunde-freiheit.com. Ja. Du findest alles in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Trag dich da sehr, sehr gerne ein. Und für die Community-Mitglieder der ersten Stunde gibt es, wie gesagt, nicht nur das beste, sondern auch das sensationellste Angebot. Also ihr könnt euch das mal ein Quartal um 1 Euro anschauen und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr
unschlagbar, cool. Glaube ich.
Das wird es im Nachgang nie wieder geben. Also das kann ich jetzt schon sagen.
Fantastisch, Thomas. Wir haben 2 Community-Fragen bekommen. Die eine Community-Frage ist, was sind Schattenbanken? Das ist, glaube ich, eher so mein Thema, nicht so deins. Aber generell hast du ungefähr, wie siehst du Schattenbanken? Du weißt natürlich, was Schattenbanken sind. Wie siehst du das Thema grob? Ich meine, ich werde das natürlich dann vertiefen, aber was ist deine grobe Einschätzung zu Schattenbanken?
Also ich sehe es sehr kritisch, auf jeden Fall. Es ist für mich keine gute Richtung, in der sich das Ganze bewegt. Ja, ich denke halt, überall dort, wo Transparenz rein gehört, sollte Transparenz rein. Und ja, im Finanzbereich gehört Transparenz rein. Und das ist halt genau das Gegenteil von Transparenz. Ja. Also man schiebt das alles irgendwo ab in irgendwelche dubiosen Konstrukte, sage ich jetzt mal. Ja. Es geht ja dann für mich nicht nur um Schattenbanken. Es gibt ja auch Unternehmen, die irgendwelche Konstrukte dann bauen, die ganz, ganz komisch sind. Ja. Also da muss man definitiv Vorsicht walten lassen. Und für mich ist es ein großer Black Swan, der sich da zusammenbaut. Ja. Aber ich bin sehr gespannt auf deine.
Genau, also ich habe das Thema ja schon länger am Schirm. Ich habe, glaube ich, vor 4 Jahren das erste Mal über das Schattenbankensystem berichtet, dass es da zunehmend Verschiebungen gibt, die eigentlich, also suboptimal ist charmant ausgedrückt, möchte ich einmal sagen, die gefährlich sind eigentlich, die sich da am Horizont abbilden. Und was ist jetzt das Schattenbankensystem generell? Das ist jetzt nicht irgendwas Dubioses oder so. Ich meine, natürlich, teilweise passieren dubiose Sachen dort. Aber es ist, wenn man es jetzt per Definition nimmt, sind Schattenbanken Institute, die bankähnlich arbeiten, aber nicht nach Bankenregulatorien reguliert werden. Banken sind sehr stark reguliert, vor allem im EU-Bereich, welche Kapital, K1, T1 Capital Ratio Quoten sie erhalten müssen, wie viel Liquidität sie vorhalten müssen, wie viel Risiko sie gehen dürfen, etc. Und dieses Schattenbankensystem hat sich speziell nach dem Crash 2008, 2009 etabliert, weil man gesagt hat, okay, wir wollen, dass sowas nicht mehr vorkommt, sondern so ein Finanzmarktcrash, und wollen dementsprechend die Regulierung hochziehen. Und natürlich der größte Feind des Bankers ist die Regulierung. In Amerika schreibt man sich da teilweise die Gesetze selbst. Ne? Also Goldman Sachs nimmt mal als ersten Berater für, wie schreibe ich Finanzgesetze.
Naja. Es sind ja auch wahnsinnig viele Goldman Sachs ehemalige Mitarbeiter in Führungspositionen.
Genau, das muss man sich immer wieder gefallen lassen, den Vorwurf in der Regierung in Amerika. Und ich finde das auch absolut zu Recht, weil es eigentlich eine Regierung des Großkapitals ist, meiner Ansicht nach. Und sich die natürlich nicht so die Gesetze schreiben, dass sie da sehr beschnitten werden. Aber was ich hinaus will, ist, der Bankensektor ist sehr gut reguliert oder zumindest besser reguliert. Und was man dann gemacht hat, man hat 2008, 2009 die Regulierungen noch weiter hochgezogen. dementsprechend konnten Banken, vor allem Investmentbanken, dann viele Geschäfte nicht mehr machen. Aber auch so klassische Sachen wie Finanzierungen zum Beispiel sind dann einfach in einen anderen Sektor rübergerutscht. Das sind dann einfach alles, was im Bankensektor nicht mehr möglich war, ist zu anderen Instituten gewandert. Und da gehören dann Institute dazu wie Pensionsfonds, wie Versicherungen, aber auch wie so komische Geschichten wie Firmen, die Autofirmen, die Autokredite vergeben, die zum Beispiel Leasing und so weiter. Das sind ja alles Kreditgeschäfte. Und es gibt dann wirklich auch Kredite am Sekundärmarkt, wenn jetzt ein nicht mehr liquider Bürger oder ein nicht mehr solventer Bürger einen Kredit braucht, dann kriegt er bei der Bank nichts mehr. Dann geht er aber in diesen Schattenbankensektor und wird dann dort irgendwie finanziert zu horrenden Summen, keine Ahnung, 20-22% Kreditrate. Und natürlich ist das, das sind dann die so genannten, die Subprime-Kredite, Entschuldigung. Also Kredite werden dann in Kreditqualitätklassen unterteilt. Das ist dann Prime und Subprime. Prime ist eben alles, was gut ist, also was wenig Ausfallsrate hat. Und Subprime ist dann halt eben das, was eher ausfällt. Und genau das sind eben Schattenbanken. Und weil die eben nicht reguliert sind oder nicht so reguliert sind wie Banken, ist das einfach weiter intransparent. Und wir sehen jetzt wirklich Risse an der Oberfläche, wo es eben es gibt Probleme in der Kreditqualität, eben genau aus den Themen, weil die Leute zahlungsunfähig werden, weil der Mittelstand einfach nicht mehr nachkommt mit den Zahlungen. Ja. Man sieht es zum Beispiel bei den Car-Loans sehr stark derzeit, aber auch die Studenten-Loans, die Student-Loans, die wieder jetzt zurückgezahlt werden müssen, sind auf All-Time-High. In der Delinquency Rate, in der Ausfallrate.
Hast du auf deinem Substack eine super Grafik.
Genau. Also ich verfolge das immer wieder, ich schreibe auch Berichte drüber und man sieht halt wirklich, dass die Fed jetzt einspringen muss mit Rettungskrediten, kurzfristigen Repos, Standing Repos nennen sich die. Und genau, also das Problem bei diesem Schattenbankensystem ist, dass es wie alles mit dem klassischen Finanzsystem, also auch mit dem Bankensystem, komplett verwoben ist. Es gibt da die G-SIBs und die OCIs. Die G-SIBs sind die Großbanken, also das, was alles im too big to fail ist quasi, systemically important banks, also systemically important sind die institutions, sind die OCSIs und genau, das ist halt ein großes Thema. Wenn da die Schattenbanken zu kriseln anfangen, dann sieht man, wie sich das als Kettenreaktion durchziehen wird, weil die halt alle verwoben sind mit Counterparty-Risiken, weil die halt alle untereinander Geschäfte machen. Es werden dann Kredite in Tranchen abverkauft. Bis 2008 der Fall war, das sehen wir auch wieder, nur halt mit anderen Konstrukten. Die Credit Default Swaps, also die Kreditausfallsprämien, steigen wieder durch die Decke. Wir haben sehr viele Parallelen zu 2008 derzeit. Das bedeutet nicht, dass es zwangsweise eskalieren muss, aber die Risiken steigen. Und das sehen wir einfach derzeit am Markt. Und genau, so viel zu der Zuschauerfrage, was ist das Schattenbankensystem und wo sehe ich die Risiken? Ich sehe das einfach weiter steigen, umso mehr da die Solvenz des Mittelstandes wegbricht.
Ist es ich weiß schon, Black Swan kommt unverhofft, aber wäre es ein grauer Schwan für dich sozusagen?
Ist halt immer die Frage, wie man sowas definiert nach Definition von Nassim Nicholas Taleb.
Ja, es kommt komplett unverhofft.
Ist ein schwarzer Schwan, einfach nicht prognostizierbar. Sowas ist halt, weil wir reden jetzt drüber, wenn es eskaliert, dann haben, also prognostiziert will ich jetzt nicht sagen, aber man hat schon sehen können, dass es Risse an der Oberfläche gibt. Aber natürlich ist es ein grauer Schwan, ist es auf jeden Fall. Ob es ein Black Swan ist, weiß ich jetzt nicht.
Ja, die Definition von Black Swan, ich meine, Michael Burry hat auch die Subprime-Krise kommen sehen und hat das, also.
Vielleicht ist es ein Black Swan, ja. Kann gut sein, aber ein grauer ist es auf jeden Fall.
Ja. Wir einigen uns auf dunkelgrau.
Bin ich auch gut dabei, ja.
Okay. So viel zu den Schattenbanken und dann kam noch eine eher politische Frage rein.
Genau, richtig. Da ist es halt gegangen um diese Wahl in New York von dem Mayor. New York Mayor wurde gewählt und ich weiß jetzt den Namen gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Der erste Muslim, der gewählt wurde in den USA als Mayor von New York City. Und da gibt es jetzt einen auch sozialistisch schon angehaucht, also wenn man das sozialistisch nennen kann, im europäischen Kontext natürlich nicht sozialistisch, aber eher sozialistischer als die vorigen Bürgermeister. Und da ist jetzt die Frage, so Kapitalismus, Sozialismus und eben auch das Glaubensthema, das religiöse Thema, wird da jetzt einmal aufgeworfen, wie gerade in einer Stadt wie New York, siehst du die Diskussion als relevant an? Ist sie irrelevant oder wie siehst du das Thema generell?
Also zunächst mal, ich liefere den Namen nach. Er heißt Zoran Mamdani.
Ah ja.
Zoran Mamdani. Ja, also für mich, wir leben halt mittlerweile, glaube ich, in einer Welt, wo du halt nicht mehr so in Schubladen einteilen kannst. Ja? Also ich sehe halt nicht jetzt die Muslime und die Christen und die, am meisten sind wahrscheinlich eh schon die, die keinen Glauben haben, nehme ich einmal an, oder die austreten.
Orthodox.
Ja, Orthodox gibt's noch und die, die überhaupt keinen Glauben haben, wie nennt man die? Atheisten.
Atheisten.
Ja. Und ich sehe das jetzt, also ich würde dann jetzt eigentlich nicht in irgendeine eine Schublade immer wie Leute reinstecken wollen. Die Ideen, die er hatte, sind für mich schon, also gerade für die USA, extrem links.
Ja.
Ja. Ich frage mich halt, was wird am Ende des Tages das liefern, was er versprochen hat? Ich wage es sehr zu bezweifeln,
ja.
Weil das schon sehr ist. Aber es ist für mich auch so ein bisschen das Gegenexperiment und mich wundert ja, dass die Rechte oder das, der eher rechtere Teil in den USA da so auf ihn hinblickt, vor allem Donald Trump. Und wenn man auf der anderen Seite einen
Millet.
Jetzt musst du Millet da unterstützt, ja. Also wir haben momentan zwei spannende Experimente laufen, meiner Meinung nach. Ja. Das eine Experiment ist eher das rechte Experiment mit Millet, wo ich sehr froh bin, dass er wiedergewählt wurde, dass er die Kommunalwahlen gewonnen hat, weil das Experiment damit weitergehen kann und weil wir damit sehen, okay, ist das tatsächlich sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt das linke Experiment in New York. Ja, und jetzt werden wir schauen, ob eines der beiden wirklich zum Erfolg kommt. Ich bin der Meinung, beide werden scheitern. Aber es ist halt ein spannendes das Experiment, das man jetzt beobachten kann. Also ich bin gespannt, ob er das wirklich alles, eins alles umsetzen kann, was er versprochen hat. Wird wahrscheinlich nicht passieren, das wäre der erste Politiker, wo es passiert.
Ja.
aber es ist für mich insofern spannend, das von der Entfernung zu sehen und einmal zu schauen, okay, und wir haben ja schon öfters darüber gesprochen und vielleicht kann man die Diskussion, mich würde aber auch deine Meinung natürlich interessieren, aber das Pendel schlägt nach rechts aus, das Pendel schlägt dann teilweise wie jetzt in New York nach links aus und ich hoffe, dass man dann wieder in der Mitte irgendwo oder dass das Pendel halt, ja, ausschlagen wird es immer ein bisschen, aber dass die Amplitude des Ausschlags halt nicht mehr so groß wird. Das ist halt meine große Hoffnung,
ja.
Weil wir schon oft darüber gesprochen haben, wir sind halt jetzt in Europa eher am, sag ich jetzt mal, schlag das Pendel eher nach rechts aus, würde ich jetzt mal meinen. Und ich habe halt die große Befürchtung, dass es dann ganz weit nach links ausschlagt. Und weder das eine noch das andere ist gut. Das nach links ausschlagen ist für mich das Worst-Case-Szenario.
Ja.
Also man muss das anschauen. Ich finde es zwei spannende Experimente und ob der jetzt Muslim ist oder ob der Jude ist oder sonst irgendwas, ist für mich peripher wichtig.
Ja. Ja, da würde ich jetzt auch keinen Unterschied machen bei der Religion. Also das ist für mich auch genauso wie beim Geschlecht. Also da wird sich auch so oft aufgehängt an, ist es jetzt ein Mann, ist es eine Frau? Und ich halte auch von dem Thema mit.
Oder in between, hallo, in between.
Ja, in between. Aber ich halte von solchen Quoten halte ich nichts.
Nein, ich auch nicht.
Ich finde, der die beste Performance liefert, die beste Leistung, auf egal welchen Posten, der soll einen Job kriegen. Und mir ist egal, ob das Mann, Frau, irgendwas dazwischen, welche Religion, welche Farbe, ist mir alles egal. Ich möchte den Besten für die Position haben. Und was auch immer der dann für eine Religion hat, ist für mich auch wirklich zweitrangig, wenn nicht sogar tertiär, drittrangig. So viel zu dem. Spannende, wirklich zwei spannende Sachen, wie du wirklich sagst, mit Argentinien und jetzt auch mit New York. Und du hast diesen Pendelausschwung hast du jetzt gerade thematisiert. Und ich finde das eine sehr gute Metapher, weil das ist ein generelles Thema, das sich auch über die Geschichte, über die Empirie zieht. Und zwar, wenn du dir anschaust, wann extreme Umschwünge in einem System möglich waren, oder sagen wir mal radikale Umschwünge. Weil ich glaube, dann ist auch radikal das richtige Wort. Und ich bin generell kein großer Freund von radikalen Ansätzen. Egal, ob das jetzt ein linker oder ein rechter radikaler Ansatz ist, das ist abzulehnen generell. Wir müssen schauen, dass wir in die Mitte finden. Und du hast eben gesagt, dass dieses Pendel stark ausschwingt. Und das sehe ich genauso. Und die Frage ist, wann ist die Bevölkerung, eine Gesellschaft generell empfänglich für so einen radikalen Ausschwung, egal auf welche Seite, ob es jetzt links oder rechts ist. Und das ist halt immer, wenn die Unzufriedenheit in der Gesellschaft steigt, wenn es der Gesellschaft, der Mitte, der Bevölkerung immer schlechter geht, dann ist man empfänglich für solche radikalen Änderungen. Wie gesagt, noch einmal, egal ob links oder rechts, weil sie sich dann Änderungen versprechen. Und Millet hätte unter einem prosperierenden Argentinien niemals eine Chance gewählt zu werden. Das muss man ganz klar sagen. Millet hat eben nur die Chance, weil Argentinien Anfang der 1900er war Argentinien eines der drei reichsten Länder der Welt. Das muss man mal wissen.
Ja.
Punkt 1, durch den hochwertigen Fleischhandel, durch das argentinische Rind, hat das Land absolut prosperiert und das wurde so abgewirtschaftet in den 1900er Jahren. Es haben sich sehr, sehr viele, da sind wir schon in der Kleptokratie drinnen, also wo sich wirklich eine politische Klasse bereichert an dem Land. Und die Argentinier haben es einfach satt, sind jetzt bereit, alles Mögliche zu akzeptieren in einer politischen radikalen Ausschwungphase, dass sie sagen, vielleicht schafft's der, wir haben sonst die Hoffnung verloren. Und ich ziehe diesen Vergleich wirklich nicht gerne, weil es natürlich das polarisierendste Thema unserer Neuzeit ist. Aber 1939 waren die Leute auch nur empfänglich für so einen radikalen Umschwung, weil es eben durch in der Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges, Weimarer Republik und so weiter, das war keine schöne Zeit. Und nur aus dem Grund ist halt die eine Person da an die Macht gekommen. Ich will den Namen gar nicht nennen, aber jeder weiß, um was es geht. Und das ist das, auf was ich hinaus wollte. Radikale Umschwünge sind dann möglich, wenn es der Gesellschaft in der Mitte nicht gut geht. Und wir zwei diskutieren ja immer wieder um das Thema, warum das so ist. Und das eines unserer großen Themen, was wir über einem Jahr schon diskutieren, ist, dass die Wahrscheinlichkeiten, das ist keine Prognose, aber dass die Wahrscheinlichkeiten zu einer Eskalation oder zu einem Bürgerkrieg immer weiter steigen. Das ist nichts, was wir uns wünschen. Aber es geht darum, dass es der Mitte immer schlechter geht. Und das können wir natürlich empirisch darlegen und auch in Zahlen wiedergeben, wie wir es jedes Mal in dem Podcast machen. Und aus dem Grund sind solche radikalen Umschwünge ist die Gesellschaft überhaupt empfänglich dafür. Und das finde ich alles ein sehr schwaches Bild. Und jetzt zu meiner Aussage, ob das Pendel einmal rechts und einmal links ausschlägt und sich dann wieder einpendelt in der Mitte. Ich denke leider nicht. Ich glaube, dass wir auf einen derzeitigen sozialistischen Linksausschwung sehen wir jetzt gerade eine rechte Antwort kommen, zumindest bei uns in Österreich und in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, dass AfD und
FPÖ.
FPÖ wahnsinnig an den Zahlen gewinnen und es wird einen massiven Ausschlag nach rechts geben. Und das wird ein Szenario, das meiner Ansicht nach auch nicht gut gehen wird. Wir werden wahrscheinlich gerade bei der FPÖ, das ist eine ewige Oppositionspartei, es ist immer von der Oppositionsbank leicht. Das
hat keine Lösungen.
Genau.
Genauso wie die AfD keine Lösungen hat.
Es ist das wird sich dann zeigen, aber ich glaube halt, dass sie die Lösungen genauso wenig bringen werden, weil sie noch nie in Regierungsverantwortung waren. Und ich glaube, dass es da sehr schwierig wird, wirklich was auf die Straße zu bringen, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn es dann wirklich so weit ist nach der nächsten Wahl.
Ich sehe es auch so. Sie werden nichts auf die Reihe kriegen, weil es auch, muss man aber auch dazu sagen, schwerer ist denn je.
Ja. Guter Punkt.
Ja, also, und deswegen kann es für mich auch nichts werden. Jetzt ganz egal, ob die Manpower hätten. Also das Problem ist ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie es in der AfD anschaut. Ich bin zu weit weg von der deutschen Innenpolitik. Aber in der FPÖ weiß ich, wir hatten damals einen Verkehrsminister, Hubert Gorbach, der keinen geraden Satz reden hat können, geschweige denn auf Englisch irgendwas reden hat können. Also das Personalpotenzial dieser Partei ist ja schon beschränkt. Ja. Das kann man jetzt natürlich auch auf alle anderen Parteien umlegen, ganz klar.
Ich wollte gerade sagen, also.
Aber für mich ist halt, der Standpunkt ist, es wird schwerer denn je. Es ist weder die rechte, ultrarechte noch die ultralinke Lösung die richtige. Meine Befürchtung ist halt, dass die rechte Lösung nicht funktionieren kann. Man sieht es ja auch an Meloni, die Integration in Italien ist höher denn je, ja? Obwohl sie das Gegenteil versprochen hat. Und genau dann wird das Pendel nach links schwingen und das sehe ich halt auch extrem kritisch, weil ich links noch für noch gefährlicher herhalte als rechts. Ja? Wobei beide gefährlich sind, aber ich halte links für noch gefährlicher, also ultralinks. Und deswegen glaube ich, dass wir dann wieder, also wir werden rechts scheitern sehen, wir werden ultra-rechts und ultra-links scheitern sehen und meiner Meinung nach müsste es dann wieder in die Mitte schlagen. Es ist halt die Frage, kommt dann eine charismatische Person, die auch das vermitteln kann und die wieder vielleicht weggeht vom Populismus hin zur Wertepolitik geht.
Ja.
Und ich glaube, das wäre der wichtige Schritt.
Ganz, ganz wichtige und richtige Ansätze, die du da vortragst, stimme ich allem zu. Vielleicht noch eins zum generellen Politiker. Das ist halt, wenn wir uns einen Zyklus anschauen, Ray Dalio beschreibt das schön in seinen Zyklen, Theorien und Zyklenbüchern, Abschwung von Hegemonialmächten, wie sowas passiert, empirisch bewiesen über die letzten Hegemonialmächte bis zu China, Niederlande und Great Britain und so weiter. Es gibt zyklische Muster, die sich immer wieder wiederholen. Und am absteigenden Ast einer Hegemonialmacht, was halt der politische Westen ist mit den USA und auch Zentraleuropa als Vasall der USA, sehen wir einfach da, dass in einem absteigenden Imperium es immer mehr die Leute, die weniger drauf hat, incentiviert in die Politik zu gehen. Und das sehen wir meiner Ansicht nach im kompletten zentraleuropäischen Raum, aber auch im US-Raum, sehen wir das genauso. Und deutsche Innenpolitik ist jetzt auch nicht mein Kernthema, aber ich bin absolut bei dir, aber Grün zum Beispiel, ein Wirtschaftsminister Habeck oder eine Ricarda Lang oder eine Annalena Baerbock.
Also, ja, das ist ja auch kein,
das ist eine absolute politische Katastrophe, eine Vollkatastrophe für die deutsche Nation. Meiner Ansicht nach, meiner persönlichen Meinung nach, Und ich bin auch deiner Meinung, dass keiner der radikalen Ansätze, der Rechte und der Linke, irgendwie prosperierende Zukunft bringen werden. Ich halte auch die radikale Linke für noch gefährlicher als die radikale Rechte. Und Sozialismus hat sowieso bewiesen, dass es noch nie geschafft hat. Der Kapitalismus ist bis jetzt die beste Wirtschaftsform, die wir hatten. Auch wenn ich einem puren Kapitalismus nicht zustimme. Also ich bin zum Beispiel gegen Monopolgestaltung. Monopole gehören zerschlagen. Es gehört so weit zugelassen, so wenig Staat wie möglich, aber so viel als nötig. Und zum Beispiel, wenn sich der Markt gegen den Bürger dreht, dem er nutzen soll, wenn er sich gegen die Gesellschaft dreht, dann gehört er adaptiert, dann gehören Eingriffe her. Und das ist ein teilsozialistischer Ansatz, das stimmt, aber es gibt auch keinen puren Kapitalismus, genauso wenig wie es einen puren Sozialismus gibt. Es ist eine Mischform,
ja.
Und da gehören staatliche Eingriffe dann teilweise schon rein.
Ich glaube, die Mischform macht es aus. Der pure Sozialismus ist nichts, der pure Kapitalismus, sehen wir in den USA, wird auch scheitern. Der Kommunismus ist immer schon gescheitert.
Absolut.
Also das sieht man in der Geschichte immer wieder, und ich glaube, dass das halt einfach, ja, Da ist auch das Pendel zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Jetzt schwingt es gerade in den USA sehr in Richtung Kapitalismus, glaube ich. Auch da muss es sich wieder einpendeln, und dann werden wir weiterschauen. Aber wie du sagst, wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt, und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, auch KI und so weiter. Ich glaube, Rumänien hat ja den ersten KI-Minister.
Albanien,
danke. Also das ist ja, wenn ich mal unsere Minister anschaue, würde ich mir auch KI-Minister wünschen, größtenteils. Ja, das vielleicht sogar der schlauere Ansatz. Ja? Die KI nivelliert sich wenigstens zum Mittelwert und nicht zum Unterwert.
Ja, aber ist das mit Menschen und Meinungen auch so?
Weiß nicht. Ja, also die KI kann sich nur zum Mittelwert, die momentane KI, ja, sagen wir so, Stand jetzt, kann sich nur zum Mittelwert nivellieren. Aber ich denke schon, dass man da sehr, sehr viel machen könnte. Und ich glaube, dass KI in unserer Politik noch keinen Einzug gefunden hat. Weil das finde ich auch spannend, weil wenn ich da ein paar Sachen hinterfragen würde mit KI und mir ein bisschen mehr Inputs holen würde, würde das anders sehen, aber meine große Kritik, und damit will ich es vielleicht schon abschließen, weil da weiß ich auch, sind wir einer Meinung, ist halt, dass das politische System, und ich glaube, es ist auch in Deutschland ähnlich, die kommen ja irgendwann zu den jungen Grünen, jungen Roten, jungen Blauen, werden dann dort Gehirnwäscheabteilung mäßig bearbeitet, und dann kommt jemand dahin, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt sicher im deutschen Parlament genauso welche wie im österreichischen Parlament, die nie im Leben in irgendeinem Job gearbeitet haben.
Ja, absolut.
Und eine Politikerkarriere gemacht haben von Schulsprecher hin zu weiß ich nicht was, ja, junge Grüne, und dann in die Politik gegangen sind. Und das muss aufhören. Und da bin ich der groben Meinung, du hast zwei Legislaturperioden in jeder Funktionsperiode, von mir aus in der Gemeinde, im Land, im Bund. Und dann ist es für dich erledigt, dann warst du eh lang genug in der Politik, und dann haust dich wieder über die Häuser. Und das ist mein Ansatz da.
Also das gehört auf jeden Fall, bin ich auch deiner Meinung, das gehört auf jeden Fall eingeführt. Aber tolles Schlusswort, ich glaube, jetzt haben wir genug über Politik gesprochen.
Genau.
Schauen wir zu den Märkten, da gibt es ja auch Spannendes zu berichten.
Schauen wir zu den Märkten, ich weiß nicht, ob das gut ist.
Traue ich mich überhaupt auf mein Portfolio schauen, es ist alles blutrot.
Trauen wir uns. Es ist gar nicht mehr so blutrot, Dominik.
Okay,
also vielleicht ein Zeitstempel, wir nehmen das Ganze jetzt am Freitag auf, und es ist jetzt gerade 16.17 Uhr, also Freitag, 14. November, 16.17 Uhr. Die Indizes erholen sich gerade wieder, wir waren schon 1% im Minus, jetzt sind wir noch 0,5% im Minus unterwegs. Schauen wir mal, ist nur noch 7,75% im Minus, der war auch schon 10% im Minus. Ja.
Was ist los an den Märkten, Thomas? Gerade seit Donnerstag, seit gestern, 13.11. war gestern, glaube ich, ja, genau. Seit gestern hat es ein bisschen angefangen, wieder rot umzuschlagen, heute auch nochmal.
An Ermangelung an Wirtschaftsdaten. Gestern wären ja die CPI-Daten rausgekommen.
Guter Punkt, ja.
Die wurden dann aber wieder gecancelt. Ja. Also ich bin gespannt, wann die nächsten rauskommen werden, wie lange das jetzt braucht, bis man das aufarbeitet. Aber
auch die Jobsdaten werden nicht reportet. Also gerade die für Oktober, die Zahlen, die werden jetzt laut Statement von der US-Regierung, werden nie erscheinen.
Ja, macht doch, glaube ich, ja, macht keinen Sinn mehr, oder?
Macht dir keinen Sinn. Die Frage ist halt nur, und das unterstreicht wieder eine Aussage, die ich im letzten Video getätigt habe, vor zwei Wochen. Wir fahren halt, zwar während dem Shutdown gemeint, wir fahren halt mit 180 auf der Landstraße, und das ist starker Nebel.
Ja.
Also mit den ohne Wirtschaftsdaten haben wir gar keinen Anhaltspunkt mehr. Wie soll Jerome Powell adäquate Geldpolitik machen, wenn es keine Wirtschaftsdaten
gibt? Ja, aber was wir gestern schon hatten, waren mehrere Notenbanker, die sich zu Wort gemeldet haben. Wir hatten mehrere Pressekonferenzen von Notenbankern, und da kam heraus, ich kann jetzt live aufs FedWatch-Tool schauen, heute in der Früh war es 50-50 ungefähr, dass wir ziemlich sicher keine, sagen wir so, es war sehr sicher, dass wir eine Zinssenkung bekommen im Dezember. Und diese Zinssenkung ist mittlerweile so weit, dass man sagt, es ist nur mal eine 50-50-Chance. Ich glaube, das war bei 90%, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja,
war das bei 90%. Jetzt stehen wir bei 50-50. Schauen wir, wie wir jetzt da gerade live stehen. Aber es ist einfach katastrophal. Ja, okay, 48,4% sagen, es wird keine geben, also Fedwatch-Tool, und 51,6% steht dafür, dass es eine geben wird. Ja. Und das war bei 90% vor ein paar Tagen und ist jetzt massiv gesunken. Das ist das eine, was beiträgt. Und das zweite, was beiträgt, das ist so ein Ding, das wir schon lange besprechen, Dominik, im Podcast, und deswegen bin ich auch stolz auf uns. Ja. Wir haben ja schon lange kritisiert die CapEx der großen Tech-Unternehmen vor allem. Und bis jetzt war es so, dass man gesagt hat, okay, es ist super, dass die so viel investieren, weil das ist ein Wachstumsmotor. Und diese der Wiener würde sagen, das Geschichtel, das bröckelt jetzt langsam und man sieht jetzt einfach, dass das vielleicht doch nicht mehr der Wachstumsmotor sein kann, sondern dass das eher ein Risiko wird. Ja, das heißt, wir haben ja, da kannst du vielleicht mehr erzählen, wir haben ja die Risikoaufschlagsprämien bei den großen Unternehmen gesehen, was mich sehr verwundert hat, weil die eigentlich finanziell schon sehr stabil dastehen. Aber selbst da gibt es Risikoaufschläge in den Spreads,
ja.
Und das ist sensationell und deswegen bröckelt genau diese Ansicht, dass man KI investiert, ja, bröckelt halt komplett und sagt, die investieren zu viel, das wird zum absoluten Risiko,
ja.
Und deswegen werden die abverkauft.
Du sprichst gerade was ganz Spannendes an, die Entwicklung der CDS-Prämien, der Credit Default Swaps. Credit Default Swaps werden dem einen oder anderen was sagen, die kommen aus 2008 prominent von der Big Short, sind in Wahrheit Kreditausfallsversicherungen, also Prämien auf den Kreditausfall eines Underlyings. Das kann man natürlich für ganze Staaten nehmen oder eben auch für Einzeltitel, für Aktien. Und diese CDS-Prämien steigen im Preis sehr stark an. Und nicht nur bei einer Aktie, sondern durch die Bank bei den KI-Titeln. Also egal, ob es jetzt Microsoft ist oder Amazon oder CoreWeave oder was auch immer, steigen diese CDS-Prämien an. Das heißt, es wird teurer, sich abzusichern gegen einen Ausfall von diesem Underlying. Und das hat natürlich eine extreme Aussagekraft, weil das geht dann auch in die Bonität hinein. Umso stärker dein Kreditausfallsrating ist, also umso höher die Zahl wird, umso wahrscheinlicher wird dein Kreditausfall und umso weniger wird deine Bonität, weil da die Banken sagen natürlich, hey, ich meine, der Markt preist ein zu XY%, dass du Insolvenz anmeldest. Ne? Und es ist mittlerweile so weit, ich habe das für CoreWeave durchgerechnet einmal, wenn du das hochziehst auf 5 Jahre, rechnet, das ist der aktuelle Stand, was der Markt einpreist. Rechnet der Markt mit einer Ausfallswahrscheinlichkeit von CoreWeave, Totalausfall, mit über 5 Jahre mit 40%. Das ist fast ein Coinflip.
Ja.
Und das muss man schon sagen, das ist keine kleine Bude. Das ist schon ein größeres Ding. Und das geht halt jetzt durch die Bank. Also auch bei Microsoft gehen die CDS-Prämien durch die Decke. Und ja, es ist halt ein Thema, das man extrem am Schirm haben muss. Und wir haben das schon, wie du richtig sagst, lange besprochen. Diese CapEx, Capital Expenditures, also die Ausgaben für diese Rechenzentren. Du sagst ja immer, das ist auch absolut wichtig. Du kaufst dieses Rechenzentrum, magazinierst auf für KI, bis das fertig gebaut ist, dann steht das da und das hat nicht mehr Strom, das Ding, weil du keinen Strom dafür hast. Das heißt, du musst dann noch warten, bis die Stromversorgung kommt. Und bis das läuft, sind die Chips wieder alt. Oder nicht mehr auf dem neuesten Stand, dann gibt es wieder einen neueren Chip. Und das dann wieder umzurüsten, also dass das nachhaltig so nicht funktioniert mit dem Modell, haben wir schon lange gesagt. Und man sieht es jetzt eben auch, man sieht es in den Zahlen drinnen, dass die Capital Expenditures weiter steigen und der Revenue aber nicht mitgeht und runtergeht teilweise. Und das ist eine Diskrepanz, die aufgeht, die nicht funktionieren kann. Das geht am Kapital. In einem kapitalistisch organisierten System kann das nicht funktionieren. Ja. Dementsprechend ist jetzt auch Sam Altman laut geworden und hat nach staatlichen Backstops geschrien, was ja komplett idiotisch ist. Also man sagt, man will Multimilliarden investieren, aber wenn das ausfällt alles, dann möchte ich staatliche Garantien haben. Also das ist ja, Entschuldigung, aber...
Ja, also man hätte gesehen, gesagt, als Kind zu heiß gebadet worden. Ne?
Ja, also von was träumt der,
ja,
der Mann?
Also vielleicht ganz kurz zu CoreWeave. Wer CoreWeave nicht kennt, im Prinzip machen die nichts anderes, als die KI-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Sprich, die bauen einfach diese ganzen Betreiberzentren auf und vermieten die dann quasi die Rechenleistung an andere Unternehmen. Und deswegen ist es halt CoreWeave einer der Unternehmen, die auf die besonders geschaut wird, weil die halt ein bisschen kleiner sind wie die anderen logischerweise, und so auch ein bisschen ein Spiegelbild sind. Und ich sehe es wie du. Also, und wir haben ja auch immer schon besprochen, die CapEx sind einfach zu hoch für eine, ja, natürlich, man braucht ein Anfangsinvestment und dann wechselt man halt die Chips nach der Reihe aus. Aber du kannst halt einen KI-Chip, glaube ich, nicht mehr laufen lassen, 5, 6 Jahre. Ja, also, oder zumindest ist das die maximale Laufzeit, die ich als Laie sehe, weil es wird dann halt einen KI-Chip geben, der mit halber Energie arbeitet und Energie bleibt sicherlich noch längere Zeit das Nadelöhr. Das ist das eine, was ich sehe. Und jetzt investiert man wahnsinnig viel in Energie. Amazon oder wer war's, die ein ganzes Kernkraftwerk gekauft haben? Ich glaube Amazon.
Facebook, glaube ich,
was. Oder Facebook. Die kaufen ganze Meta kaufen ganze Kernkraftwerke. Und auch da sehe ich ja Fortschritte. Und ich glaube, da ist China sehr weit mit Solarenergie, mit Windenergie und dergleichen mehr. Also das wird auch noch alles besser werden. Das heißt, du hast jetzt riesige Investitionen. Und wenn jemand in 5-6 Jahren auf den Markt kommt, kann der das wahrscheinlich zu einem Drittel, vielleicht zu einem Viertel der Kosten nachbilden. Ja. Nämlich nicht nur der Initialkosten, sondern auch der laufenden Kosten. Weil auch, was ich ja sehe, Nvidia hat ja momentan ein Monopol de facto. Ja. Und ich glaube nicht, dass das noch lange der Fall sei. Man, im AMD rückt auf, die Chinesen schlafen nicht. Ja. Andere Firmen rüsten nach in dem Projekt. Das heißt, dass die Konkurrenz wird dort wesentlich härter, was die auf die Preise drücken wird. Das heißt, du wirst vielleicht in 5 Jahren, wenn du das Geschäftsmodell machst, deswegen ist einer meiner Geheimtipps, wo sie immer als Verlierer gehandelt wurden, weißt du, wen ich meine? Apple.
Ja.
Apple hat einen Scheißdreck in KI investiert, einen Scheißdreck.
Und du meinst, das könnte sich jetzt auszahlen?
Das könnte sich, also es könnte für Apple durchaus gut laufen, weil wenn das so weitergeht und die bauen das in 3-4 Jahren auf, machen es das zu einem Fünftel der initialen Kosten und vielleicht auch zu einem Fünftel der laufenden Kosten und alle anderen müssen nachrichten, haben die Anleihen laufen, die sie verzinsen und bezahlen müssen. Also ich glaube, dass Apple, obwohl sie das verschlafen haben, als Sieger von diesem Platz gehen kann. Also das ist mein sehr, sehr langfristiger Geheimtipp. Wenn die das wirklich so gemacht haben und wenn das gewollt war, dann Chapeau. Aber ja, also das ist so ein bisschen mein Geheimtipp in dem Fall, weil die ist eigentlich die einzigen sind die, und deswegen ist die Apple-Aktie, das muss man ja auch sagen, eigentlich ganz gut gelaufen im Vergleich zu den anderen. Relativ gut gelaufen, weil die halt diese Capital Expansions nicht haben und deswegen halt schon gut unterwegs sind. Also Apple steht am All-Time-High, 2,73, das ist eigentlich, ich glaube 2,76, 77 war das All-Time-High. Und wenn ich mir die anderen anschaue, sind die alle nach unten nivelliert. Ja? Ich meine, allein heute ist Apple, warte mal, lass mich schauen, jetzt live, 0,06% vorne. Ja? Also,
das ist keine KI-Aktie halt, ne?
Es ist keine KI-Aktie, ja. Wenn man sich jetzt die anderen anschaut, gut, Microsoft holt jetzt auch auf, ist auch vorne, aber es ist, schauen wir uns Nvidia noch an schnell, aber das ist schon so ein bisschen mein Glaube, okay, die anderen sind auch jetzt mittlerweile im Plus wieder, aber es ist schon so ein bisschen mein Glaube, dass das durchaus Apple als Gewinner hervorspielen könnte, ist zumindest so ein bisschen mein Geheimtipp, nicht jetzt unmittelbar, aber vielleicht in 5, 6, 7 Jahren.
Also wenn das wirklich eine antizipierte Investmentidee war, das einmal auszusparen und zu warten auf die zweite Welle, wirklich Chapeau, also da bin ich auf deiner Seite, das wäre der Trade des Jahrhunderts, der wahrscheinlich nie prominent irgendwo in den Gazetten kursieren wird, aber das wäre eine tolle Investmententscheidung gewesen, wenn das wirklich der Grund war. Du wirst es wissen, ich habe das ja ein, zwei Mal wirklich auch größerflächig ausgerollt, warum das passieren wird, und anhand des Gartner-Hype-Cycles und der Lassant-Curve. Das sind ja zwei Modelle, die genau das beschreiben, warum Boom-Märkte am Anfang eben einen steilen Anstieg haben, dann komplett kollabieren und dann erst richtig nachhaltig zu wachsen beginnen. Exakt dasselbe gewesen bei der Dotcom-Bubble und exakt dasselbe werden wir auch hier sehen. Die Frage ist nur wann. Aber es spielt sich alles nach diesen Zyklen aus. Wer das interessiert, Gartner Hype Cycle kann man sich anschauen zu allen möglichen Technologien und auch zu KI. Da sieht man sofort, welche Thematik da am aufschwingenden und absteigenden Ast ist. Also ich sehe es genauso kommen wie alle anderen Technologien, die nachhaltig später den Markt komplett neu verändern werden, aber derzeit einfach overhyped sind.
Ja, sehe ich auch so und deswegen lass uns das abwarten. Ich sehe, also wenn dieser Mindset-Shift wirklich kommt, also wenn das wirklich ins Risiko eingepreist ist, weil jetzt sind es halt so ein bisschen ein paar Ängste, sage ich jetzt mal, aber das ist jetzt noch nicht wirklich eingepreist. Wenn das eingepreist ist, stehen wir 30% tiefer. Meiner Meinung nach. Weil das, was die Großen den Index raufgepusht haben, und du siehst es ja, der breite Markt steigt nicht mit.
Auf das wollte ich gerade hinaus, ne?
Das ist einfach so. Und dann sehen wir die Indizes 30% tiefer. Heißt jetzt nicht, dass alle Titel 30% fallen, weil ich glaube schon, dass dann die Titel, die jetzt schon nicht so gut performt haben, nicht mehr so schlecht performen, aber dass halt die Großen den Index nach unten ziehen einfach.
Ganz richtig. Also wir haben schon lange einen sehr, sehr engen Markt. Das sind nicht eben diese breite Rallye, dass der komplette Markt mitsteigt. Wir haben dann teilweise wirklich nur 7, 10 Aktien, die das Ganze hochhalten. Manchmal nur 5 Aktien, die wirklich den S&P, die für mehr als 50% der S&P-Gewinne zuständig sind. Und das Thema ist eben genau, wenn diese dann einmal nicht mehr liefern, nicht mehr performen, wenn dort eben diese Capex-Revenue Schere so weit auseinandergeht, dass es einfach so unrentabel wird, dass es da zu Problemen kommt, dass man dann in den nächsten Quartalszahlen die Projektionen fürs nächste Quartal nicht mehr hochhalten kann, wenn diese Wachstumsfantasie nachlässt oder irgendwas anderes, ein Stein ins Getriebe, also das ist wie 250 km/h Motorrad fahren und dann kommt die Taube daher.
Ja, ja.
Das tut weh und
ja, definitiv.
Das kann alles zu Fall bringen.
Vielleicht da, ich habe es jetzt kurz recherchiert, die 5 Phasen des Gartner Hype Cycles, die passen da ganz gut dazu. Ne? Du hast den technologischen Auslöser, wo eine neue Technologie vorgestellt wird bzw. entdeckt wird. Es gibt erste Innovationen, Prototypen, Medienberichte. Das haben wir schon längst hinter uns bei KI. Dann sind wir im Gipfel der überzogenen Erwartungen, wie es so schön heißt. Ja? Das heißt, übertriebene Hoffnungen, massive Aufmerksamkeit. Du liest ja nur noch KI eigentlich.
Genau.
Also wir sind in dieser Phase 2 meiner Meinung nach, oder siehst du das anders?
Ja, Ende 2,
weil dann kommt das Tal der Enttäuschungen. Ja, die Realität holt den Hype ein, wie es da schön steht. Erwartungen werden nicht erfüllt. Da sind wir jetzt schon ein bisschen dabei.
Das ist genau das, was wir gerade diskutieren mit diesen CapEx.
Ja, das Medieninteresse sinkt, das sehe ich jetzt noch nicht so. Ja. Und viele Projekte werden abgebrochen. Das sehe ich jetzt auch noch nicht so, aber es könnte bald kommen. Und nach dem Tal der Enttäuschungen kommt der Pfad der Erleuchtung. Ja, also dann entstehen wirklich erste coole Anwendungen auch. Ich meine, die gibt es eh jetzt schon, definitiv, weil es halt komplett disruptiv ist, aber noch bessere.
Ja.
Und dann kommt das Plateau der Produktivität, wo die Technologie eben reif ist, stabil ist und auch wirtschaftlich sinnvoll ist.
Und dieses Konzept kann man genauso über 2000 über das Internet drüber stülpen. Das kannst du genauso mit der Dampfmaschine machen und mit allen möglichen anderen.
Das Einzige, was ich halt sehe, ist, dass die Phasen halt also du hast Dampfmaschine, da war es noch relativ lang, glaube ich.
Ja, genau.
Sie werden immer kürzer. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt hier, wenn wir wirklich diese 30% runtergehen, dann war es das vielleicht schon wieder mit dem Tal der Enttäuschung.
Absolut.
Ja, also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein kompletter Crash sein muss, weil viele vergleichen es ja auch mit dem Hanf-Anbau. Also der ist ja noch immer am Boden. Ja, also es war auch einmal kurz Hype und der ist noch immer am Boden, dass das aus dem Tal der Enttäuschung nie rausgekommen.
Ja, ja, Hanf ist jetzt nicht so die disruptive Technologie,
da war Garten-Hype-Cycle halt auch
Natürlich.
Deswegen komme ich drauf.
Aber wie gesagt, also Garten-Hype-Cycle unbedingt anschauen. Ich finde das super spannend und ich habe das auch in einigen Berichten über den Indie geschrieben und oft diskutiert. Für mich ein Konzept, das immer anwendbar ist auf solche Hype-Cycles und dementsprechend bin ich da sehr großer Fan davon.
Absolut. Es wird übrigens Zeit, dass dieser Podcast einmal in den Gipfel der überzogenen Erwartungen kommt. Also falls du noch nicht abonniert hast und einen Daumen nach oben da gelassen hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
Sehr gut, Thomas.
Ja, dann haben wir schon wieder sehr viel besprochen. Was haben wir noch am Schirm? Warte mal, ich habe noch was vorbereitet, aber da muss ich jetzt schauen. Das haben wir jetzt eigentlich mit besprochen. Also die Marktbreite ist schwach und wir stehen trotzdem im All-Time-High oder nahe dem All-Time-High, sage ich jetzt mal, so weit sind wir nicht unten. Das ist definitiv was, was spannend ist. Ansonsten,
Edelmetalle, wir haben in Silber jetzt ein Doppeltop, eventuell, das sich ausbildet. Was sagst du als alter Charttechnik-Guru dazu?
Ja, Doppeltop ist noch zu früh, würde ich sagen, aber wir können den Silber-Charts gerne mal aufrufen. Für mich ist Silber ja super schnell wieder nach oben gegangen.
Ja.
Ich hätte mir da ein bisschen mehr eine Ausgleitphase gewünscht.
Mir geht das auch zu schnell.
Also das war jetzt sehr, sehr schnell. Wir sind im Prinzip in 3 Tagen wieder zu alten Hochs gegangen, beziehungsweise haben ein neues All-Time-High gemacht. Sind jetzt heute noch 4,42% im Minus, sind auch schon ein bisschen nach oben gegangen. Also Doppeltop würde ich jetzt noch nicht aufrufen, wenn man wirklich jetzt, natürlich, wenn wir jetzt in einem Schritt die 46,50, 46 unterschreiten, dann könnte es definitiv so sein. Dann haben wir aber immer noch genug Unterstützung da. Also ich sehe jetzt da beim Silberpreis kein großes Ding. Aber mir ist der Anstieg jetzt einfach viel zu schnell gegangen wieder. Nachdem wir ein bisschen einen Base ausgebildet haben, geht es jetzt in 3 Tagen eigentlich wieder von 48 auf 54 fast nach oben. Also das ist zu schnell einfach.
Ja, das sehe ich genauso wie du. Was mich interessieren wird von dir noch, ist ein mögliches Szenario, fiktives Szenario. Silber bricht jetzt wirklich wie ein Strich durch die 54 neues All-Time High durch, geht auf 60 oder so. Ist das nicht, also wäre jetzt ein neues All-Time High nicht ultra bullish zu werten, weil du eben nach einem Super Run bei der Konsolidierung bei der ersten nur das erste Fibo-Retracement abholst und dann gleich wieder durchbrichst, wäre das nicht ultra bullish?
Definitiv. Also das ist bullish, für mich auf jeden Fall. Was mir halt momentan bei Silber ein bisschen stört, sowohl dieser Abverkauf ist ja auch binnen 3 Tagen passiert.
Ja.
Und jetzt sind wir wieder binnen 3 Tagen nach oben. Also in der Regel hätte ich es gerne, dass dieser Abverkauf gerne in 14 Tagen, 21 Tagen oder vielleicht einen Monat passiert.
Ja.
Also schön langsam runtergeht und dann wieder nach oben geht. Man muss das jetzt einfach beobachten. Also ich kann kann mir durchaus vorstellen, dass man noch ein bisschen eine Retracement-Stufe weiter runternehmen.
Ja,
da würden dann auch einige Cluster zusammenkommen, nämlich.
Das ist meine Primärerwartung,
ja, eigentlich. Also eigentlich schon. Aber man weiß halt bei Silber nie, du hast das ja oft auf deinem Substack auch berichtet, wie short wer ist und wie sich schnell wer eindecken muss, weil ich glaube auch, also wenn wir jetzt schnell Richtung 60 marschieren, glaube ich, dann sind wir schnell auch bei 100 wahrscheinlich. Ja.
Und da sind wir jetzt wieder im Szenarien denken. Das möchte ich vielleicht auch nochmal wirklich breit treten, weil ich jetzt in letzter Zeit oft gefragt werde, du hast gesagt, da Retracement dort und wir haben nur die erste Stufe abgeholt und jetzt gehen wir wieder rauf. Und man muss das bitte immer, und da pflichtet man der Thomas sicher bei, das sind keine Prognosen, das sind Szenarien. Man muss immer in Wahrscheinlichkeiten denken an der Börse. Und du musst ein Portfolio aufstellen, das für dein Primärszenario funktioniert, aber auch für dein Sekundärszenario, wenn das Primärszenario nicht aufgeht. Thomas und ich liegen genauso zu 70-60% richtig vielleicht, aber dann auch wieder 30-40% falsch.
Ja.
Manchmal sogar 50% falsch. Also es geht auch nicht darum, immer richtig zu liegen, sondern es geht darum, was macht dein Depot, wenn du falsch liegst. Das ist sogar die wichtigere Frage, als was macht es, wenn du richtig liegst. Weil du eben, der richtige Kapitalaufbau funktioniert in Downside-Begrenzung und nicht in der Upside-Maximierung.
Das ist es.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele Leute irgendwie noch nicht verstehen ganz. Es geht nicht darum, den nächsten Ten-Bagger zu finden, sondern so wenig Kapital wie möglich zu verlieren und die Upside aber mitzureiten.
Ja.
Und dementsprechend muss man da, ich habe zum Beispiel bei meinem Silber-Exposure im Substack immer gesagt, ich bleibe mit allen Aktienpositionen drinnen. Das Einzige, was ich mache, ist Short-Exposure über Absicherungen zu erhöhen. Aber ich bleibe long im Markt, weil ich nicht garantiert sagen kann, wie weit geht es runter, geht es überhaupt runter oder gehen wir straight zu $100 rauf. Das kann ich nicht sagen, das möchte ich mir auch gar nicht zutrauen. Ich möchte, dass mein Portfolio gerade bleibt, wenn es fällt, aber genauso an der Upside partizipiert, wenn es raufgeht.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Bitte immer in Szenarien denken. Alles, was wir sagen, Thomas weiß nicht, wo der Preis morgen steht, ich weiß es nicht. Das sind keine Prognosen. Wir haben auch keine Glaskugel. Dementsprechend Szenario denken.
Absolut, so ist es. Und das zweite Thema, was du jetzt auch nicht angesprochen hast, aber worüber wir schon gesprochen haben, das macht ja auch steuerlich meistens keinen Sinn.
Ja, natürlich.
Da ein Long-Time-Exposure zu verkaufen, weil man jetzt einen Drawdown erwartet von 10-20%. Ja. Also es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn man 25% Kapitalertragssteuer dann auf die Gewinne
zahlt. Ja, absolut.
Also das ist definitiv was. Aber wie gesagt, ich habe jetzt dann noch mal ganz kurz eingezeichnet, also das Fibonacci-Retracement vom Tief irgendwann im April, bis nach oben zu den Spitzen. Also wenn man wirklich noch aufs 38er zurückfallen würden, dann käme da auch der aufwärtsgerichtete Unterstützungsniveau unter Encode VWAP aus einem Zwischentief aus dem Juni käme dann noch dazu. Also das wäre wirklich ein schöner Cluster bei 44, 45 roundabout. Da waren wir jetzt schon fast. Also ja, das kann schon sein, dass wir das nochmal abholen. Mir geht es halt momentan viel zu schnell, aber Silber ist halt sehr volatil, das muss man dazu sagen. Ja.
Ich baue jetzt derzeit auch keine Positionen auf in dieser Range vom All-Time-High bis zu dem ersten Retracement runter. Das ist für mich eben eine Seitwärtskonsolidierung, die du eigentlich eh schon lange prognostiziert hast, die jetzt da einzutreffen scheint. Oder zumindest schaut es derzeit danach aus. Ich bin dann wieder bullish, wenn wir die All-Time-Highs machen, über $54. Dann öffne ich auch wieder Optionspositionen. Oder ich bin bearish, wenn wir lokalen Lows derzeit unterschreiten. Dann mache ich Short-Positionen auf. Ansonsten bin ich derzeit einfach genauso neutral im Markt, wie ich derzeit bin. Auf der Long-Seite, auf der Upside mit Aktien drinnen und auf der Short-Seite abgesichert mit Optionen.
So ist es. Viel mehr haben wir, glaube ich, dazu nicht zu erzählen, oder?
Mein Lieber, es war wieder mal schön, mit dir zu quatschen.
Es war wunderbar.
Nach einer Woche Pause.
Absolut. Nächste Woche bin ich auf Reisen. Übernächste Woche werden wir uns dann wiedersehen. Wir werden nächste Woche schauen, dass wir es online schaffen.
Jawohl.
In den Link, in den Shownotes findest du in der Videobeschreibung den Link zu einer Stunde Freiheit. Wir freuen uns, wenn du dich da mal einträgst. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.